Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem ersten Auditoriumjahre 2015 hier in Stiepel begrüßen und willkommen heißen. Vor allem begrüße ich unseren Referenten Dr. Rudolf Sanders, Diplompädagoge, Leiter der katholischen Ehe- und Familien- und Lebensberatung in Hagen und Iserlohn. Ich habe ihn ein bisschen unterhalten jetzt und er ist dabei, eine Partnerschule immer stärker zu etablieren und macht als erfolgreich Eheberatung und Krisenberatung vor allem und im Auftrag der Kirche auch. Und er ist auch, wie ich hier lese, an verschiedenen Fakultäten tätig, hat auch in Bochum und Universität einen Lehrauftrag gehabt 2009 und dann an anderen Fakultäten noch. Also er ist sehr bemüht, auch seine Partnerschule wissenschaftlich zu untermauern, verifizierbar zu machen, und wir freuen uns sehr über sein Referat heute bei uns und seinen Ansatz und sind ganz gespannt und werden den Kontakt natürlich aufrechterhalten.
Okay, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Dankeschön. Ja, ich mache Ehevorbereitung, Ehebegleitung jetzt seit fast 40 Jahren und Eheberatung. Und es war mir immer und ist mir immer ein ganz großes Anliegen, dass Ehe und Familie gelingen. Und mit dieser Position bin ich ehrlich gesagt ein bisschen einsam in der therapeutischen Landschaft. Ich könnte das auch noch näher begründen. Aber zutiefst weiß ich, dass Paare wollen, dass ihre Beziehungen gelingen. Und ich sage mal schon vorweg, ich bin mir sicher, dass 70% der Trennung und Scheidung überhaupt nicht notwendig sind. Und wenn ich an die Kinder denke und deren Leid, dann weiß ich, wofür ich mich einsetze. Wenn ein Paar erste Mal vor mir sitzt, dann sage ich, ich halte natürlich zu keinem von Ihnen oder Ihnen, aber ich halte zu Ihren Kindern, weil ich weiß, dass die wollen, dass Sie beides miteinander gebacken kriegen. Dass das nicht immer klappt, weiß ich auch, aber ich habe zumindest das Ziel und interessanterweise lassen sich viele Menschen darauf ein. Und von diesen Erfahrungen erzähle ich Ihnen heute Abend so etwa eine Stunde. Ich werde das mit Comics untermauern. Ich werde sagen, was die Partnerschule ist, eigentlich eine klärungs- und bewältigungsorientierte Form der Paarberatung, der Paartherapie, wo genau das Gelingen im Vordergrund steht. Mittlerweile habe ich da in der therapeutischen Szene auch recht viel Anerkennung. So war ich jetzt am 3. Oktober in Wien bei einem großen paartherapeutischen Kongress und konnte da den Ansatz auch vorstellen. So, worum geht's? Dieser Titel von Krieg und Frieden in Ehe und Familie ist vor einigen Jahren in Münster entstanden. Da hatte ich nämlich bei meinem Bruder, der war da Pfarrer in einer Kreuzkirchengemeinde. Und da hat der Pfarrgemeinderat sich sowas überlegt und die hatten das Thema gewählt als Überschrift. Und darunter geht es natürlich Partnerschule, ein anderer Weg, das Glück miteinander zu suchen und zu finden. So, ich werde über Fallstricke der Liebe referieren. Sie merken schon, ich spreche von Fallstricken. Zunächst frage ich mich, was sind denn eigentlich die Ursachen für Beziehungsverwirrungen? Dann, wo liegen die Ursachen für den Trend zu Trennung und Scheidung? Und dann vor allen Dingen, welche Kompetenzen sind notwendig, dass Ehe und Familie gelingen? Und meine Erfahrung ist, also in der Partnerschule wird gar nicht so viel Wert darauf gelegt, auf die Schwierigkeiten, wir wühlen da gar nicht so viel drin rum, sondern wir geben Hilfen an die Hand, dass Beziehungen gelingen können. Und dann interessanterweise lösen sich die Probleme, die sogenannten Probleme, auf den Luft auf. Wird etwa so eine Stunde dauern, mein Vortrag hier. Anschließend werde ich eine halbe Stunde Ihnen einen Film zeigen von Ehen vor dem Aus, eine Stern-TV-Reportage vor etwa 12 Jahren, hier diese Truppe um Herrn Jauch hat die aufgezeichnet, sehr gut geworden. Danach können wir gerne noch weiter ins Gespräch kommen. So, ein erster Fallstrick der Liebe: ich will dich glücklich machen. Was hat's damit auf sich? Das ist natürlich eine Falle, ne? Denn das heißt ja, ich bin für dein Glück zuständig. Und wenn ich für dein Glück zuständig bin, wofür bin ich dann auch zuständig? Für dein Unglück, genau. Und da tun sich Menschen ganz viel an, wenn sie meinen, für das Glück des anderen und für sein Unglück verantwortlich zu sein. Denn das mit dem Glück ist so eine Sache, ne? Das ist sehr launisch. Deshalb kann man eine Ehe nicht auf dem sogenannten Wohlfühlglück aufbauen. Ein erster Fallstrick. Denn es ist ein ganz unsicheres Fundament einer Beziehung. Ein nächster Fallstrick. Achtung, Männer, immer mehr Frauen treten aus der Küche aus. Was ist passiert im Laufe, ja vielleicht mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, auch Frauen stehen im Leben, gestalten das Leben, hat sich die Rechtsprechung auch verändert, während noch bis in die 70er Jahre hinein der Mann entscheiden konnte, ob die Frau arbeiten durfte oder nicht. Also er konnte den gültigen Arbeitsvertrag seiner Frau kündigen. War das mit der Scheidungsrechtsreform 76 richtigerweise zu Ende. Aber das hat natürlich Folgen. Also 1976 das Konstrukt der Hausfrauenehe. Bis dahin war einfach klar, was macht Mann, was macht Frau. Und damit konnte man sich einrichten. Unabhängig Glück oder Nichtglück war gar nicht die Frage. Sondern wichtig ist, dass Familiensystem funktioniert. Das bedeutet, nach der Vorherrschaft des Mannes ist Partnerschaft überhaupt möglich. Und das habe ich in meiner Dissertation aufgezeigt. In den letzten 1000 Jahren galt in unserem Kulturkreis die Vorherrschaft des Mannes. Hat aber auch so seine Tücken, ne? Denn Aufgabenteilung, Berufstätigkeit, Haushalt, Geld, Erziehung der Kinder, Persönlichkeitsentfaltung, alles muss auf einmal verhandelt werden. Was vorher klar war, war nicht mehr klar. War vorher eine äußere Struktur da, ein äußerer Halt, muss dieser Halt jetzt innerlich entwickelt werden. Und um einen innerlichen Halt zu entwickeln, bedarf es einer relativ stabilen Persönlichkeit. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, auf die relativ stabile Persönlichkeit. So, wir sind immer noch bei den Fallstricken. Gibt's heute nichts Warmes? Was ist damit gemeint? Ja, es gibt ein häufiges Problem, ist die mangelnde Wertschätzung des Miteinanders, was man gegenseitig alles leistet. Und manchmal bin ich entsetzt darüber, auf welch hohem Niveau Frauen oder auch Männer quengeln und unzufrieden sind, wenn man sich in der Welt umguckt und dann einfach staunt, auf welch hohem Niveau gequengelt wird. Weiter, eine mangelnde Übernahme von Verantwortung für das Miteinander, dass also das Ganze gesehen wird, da wird nur sich selber gesehen. Und manchmal auch so ein Verbleiben in der Kinderrolle. Das betrifft nicht nur Männer, auch Frauen können in der Kinderrolle bleiben. Ja, wenn meine Mutter jetzt sagen würde, ich soll heiraten, ich glaube, ich würde es tun. Was ist damit gemeint? Wir sind immer noch bei den Fallstricken, die die Liebe hindern. Emotionales Gebundensein an die Eltern. Ich denke an ein Paar, wo der Mann mit 12 Jahren, der Vater war gestorben und sich seitdem für seine Mutter sehr verantwortlich fühlte. Und er überhaupt nicht verstehen konnte, dass er nicht sonntags mit seiner Verlobten spazieren ging, sondern mit seiner Mutter doch eigentlich. Und die war da gar nicht mit einverstanden. Ja, er war da noch immer verantwortlich für seine Mutter, innerlich gebunden. Also er fühlte sich für das Glück von Mutter, Vater oder für beide verantwortlich. Und manchmal muss ich das wirklich trainieren, diese Verantwortung innerlich zumindest abzugeben. Ja, halt mich fest, ach wie schön, Mai 1990, ich bin glücklich. Hat jemand aus den Lebenserfahrungen eine Idee, wie es weitergeht? Jetzt zeige ich Ihnen 8 Jahre später, was da ist. Klammer nicht so, ich habe ein Problem. Also das, was einmal sehr anziehend war, wird auf einmal zum Problem. Und so ist das ja, wenn man täglich Buttercremetorte isst, dann weiß man hinterher nicht mehr, wie gut Buttercremetorte schmeckt. Also, Paare überfordern sich häufig emotional. Wir waren, ja, eigentlich sind wir eingebunden in Gemeinschaften. Aber durch die Individualisierung, ich brauche den anderen scheinbar nicht mehr, ich komme alles selber aus, brauche die Eingebundenheit nicht mehr, aber erwarte das alles von meinem Partner. Freundeskreise brechen zusammen, Frauengruppen, Männergruppen gibt es kaum noch. Und auf einmal wird alles vom Partner erwartet. Das kann der gar nicht leisten. Ferner so eine mangelnde Selbstständigkeit, also auf seinen eigenen Füßen stehen können. Auf diese Sache mit der Selbstständigkeit werde ich nachher nochmal in einer kleinen Übung mit Ihnen eingehen. Ach, weiterer Fallstrick. Ich lebe im Jetzt. Und wie lange willst du dort bleiben? Ja, weiterer Fallstrick der Liebe. Was spricht gegen ein Kind? Verunsicherung männlicher und weiblicher Identität. Was ist das, wenn ich jetzt Vater werde? Wie geht das überhaupt? Oder Mutter? Ganz unsicher. Das ist nicht mehr so ohne weiteres tradiert, wenn wir nicht in einer großen Familie oder einer Familie mit vielen Kindern oder in einer Gemeinschaft groß geworden sind. Huch, dann habe ich Angst davor. Mangelnde elterliche Vorbilder, berufliche Unsicherheit. Können wir denn unser Kind überhaupt ernähren? Dann ist unsere Gesellschaft doch sehr konsumorientiert. Klar, der Markt, kapitalistischer Markt funktioniert nur dadurch, dass immer wieder Neues erfunden wird, obwohl wir es gar nicht brauchen und das konsumieren. Ja. Dann haben wir ein kinderfeindliches Klima, eher Park statt Spielplätze. Also meine Kinder konnte ich noch vor 30 Jahren locker auf die Straße schicken mit dem Fußball und dann war die ganze Nachmittag beschäftigt. Heute geht das nicht mehr. Oder in den meisten Orten wird es nicht mehr gehen. Wenig Helfer am Nest. Wenn ein Kind geboren wird, heißt das für viele, für nicht wenig Frauen, sage ich mal, einzelhaft mit Kind. Mann geht abends weg, kommt abends spät wieder, keiner ist da, wo gehe ich denn da hin? Ich habe meinen Beruf erlernt, alles, und jetzt stehe ich da auf einmal, keiner hilft mir. Und auch mangelnde Beziehungskompetenzen. Was ist überhaupt notwendig, um eine Ehe leben zu können? Sie werden gleich in dem Film ein Beispiel sehen, wie wir Schwertkampf einüben. Das ist zum Beispiel eine Kompetenz, die man dringend braucht. Wie gehe ich mit Abgrenzung, mit Aggression und sowas um? Also, die Instabilität von Paarbeziehungen verhindern heute ganz viel die Familiengründung, überhaupt sich auf eine Ehefamilie einzulassen. Wir sind immer noch bei den Fallstricken. Und dieses ein Fallstrick der Liebe, der einen ganz großen Schlüssel ist. Also, erstens hasse ich dich und zweitens komm endlich nach Hause. Ganz spannend. Ich stelle mal eine ganz komische Frage in dem Zusammenhang. Wer die beantworten kann, kann ja aufzeigen. Wer weiß, wie man im Deutschen die Syntax eines Satzes bildet? Keiner. Die Syntax eines Satzes, wie man die bildet. Ich verrate es Ihnen, Subjekt, Prädikat, Objekt. Wenn man ein Kind, was 10 Jahre alt ist, dem zuhört, Sie werden feststellen, ach, das spricht ja wunderbar Deutsch, es kann die Regeln. Aber fragen Sie mal, ich habe Sie ja auch gerade gefragt, die wenigsten werden die Regeln kennen. Und wenn ich noch aber Schwereres frage, wie bildet man eine Befehlsform von werfen oder sowas, dann hört es ganz auf. Bitte? Wirf. Warum wirf? Ich verrate es Ihnen. Ich werfe, du wirfst, er wirft. Wenn die zweite Form wirf heißt, du wirfst, dann heißt es wirf. Okay, aber so ist es. Was will ich damit sagen? Wir lernen die Sprache in unserer Herkunftsfamilie. Automatisch, ohne dass sich unsere Eltern mit uns hinsetzen und die Grammatik pauken, wenn wir 2, 3 Jahre alt sind. Sondern wir lernen sie durchs Hören. Unser Gehirn ist dazu da, aus der Umgebung die Regeln abzuleiten. Dafür ist unser Gehirn da. Und deshalb brauchen Kinder Stabilität, Rhythmus und sowas alles. So, wenn das aber nicht der Fall war, dann lerne ich was anderes. Und so lerne ich die Regeln, wie es geht, in einer nahen Beziehung zu leben, ähnlich wie die Sprache auch in meiner Herkunftsfamilie. Jetzt bin ich wieder bei diesem Film, bei diesem Bild. Das nennt man vorbewusste, implizite Beziehungsregeln kollidieren miteinander. Also implizit heißt, die sind nicht meinem Bewusstsein zugänglich. Ich benutze die, wie die Regeln der Sprache, aber das mache ich nicht bewusst. Und dann passiert, eigentlich suche ich ja Nähe. Wir Menschen brauchen Nähe. Wir brauchen Berührung, wir brauchen Aufgehobensein. So. Aber wenn ich vielleicht in meiner Nähe missbraucht worden bin, schlecht behandelt worden bin, dann muss ich mich gleichzeitig vor Nähe schützen. Und so vermeide ich Nähe. Und so ist eigentlich ein Wunsch da und gleichzeitig die Vermeidung. Und so kommen wir in ein Ungleichgewicht. Und das ist, wir können sagen, Beziehungserfahrung von Ratsuchenden in der Kindheit. Da gibt es eine Emnet-Studie aus dem Jahr 2002 oder 2004. Da sagen 49% die Erziehung von Ratsuchenden an der Eheberatungsstelle, 49% sagen, die Erziehung war sehr streng. 18% Normalbevölkerung, 43% fühlten sich nur dann geliebt, wenn sie sich so verhielten, wie ihre Eltern es wollten. 13% wieder Normalbevölkerung. Jetzt 33% konnten machen, was sie wollten. Immer war irgendetwas falsch. Welche Beziehungsregel lernen Sie da? Ich kann machen, was ich will, es ist sowieso falsch. Und wenn ich im ersten Gespräch höre, dass eine Frau einen Mann macht, ich kann sowieso machen, was ich will. Ich mache es ihr oder ihm sowieso nicht richtig. Ah, dann klingelt es bei mir sofort. Dann frage ich dann, warum hast du das denn gelernt? Wie, wo habe ich das gelernt? Dann bin ich schon in den Quellen, wo das herkommt. Und da besteht der Schlüssel drin. Auch wenn ich diese alten Quellen bewusst mache, kann ich was Neues lernen. Wie das geht, zeige ich Ihnen gleich. Also, aber das, da kommt noch was anderes bei raus, wenn ich nämlich, was ich auch mache, wenn das falsch ist, dann kommt nämlich was anderes dabei raus, Depression. Martin Seligmann hat Depression als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet. Erlernte Hilflosigkeit. Wenn ich nicht weiter weiß, was ich machen will, da kann ich nur auf so einen Todstellreflex mich einschießen, dann werde ich hilflos. Ja, ich hätte früher nie geglaubt, dass Seelenverwandte solche Schlamper sein können. Ja, da sitzt er auf einmal da, ne? In ihrem Elend. Also, ich halte auch viel von Romantik, so ist das ja nicht, ne? Aber der Alltag einer Beziehung ist das Entscheidende. Was heißt denn jetzt der Alltag? Also, nicht die großen Absichtserklärungen und Liebesschwüre sind interessant, sondern die vielen kleinen Routinen des Beziehungslebens. Was heißt das? Was ist mit der schmutzigen Wäsche? Wer sammelt die ein? Wer tut die in die Waschmaschine? Wer hängt die auf? Wer faltet die weg? Oder wer ersetzt die kaputte Beleuchtung im Bad? Wer putzt die Toilette? Wer räumt den Frühstückstisch ab? Der Alltag, der funktioniert oder nicht funktioniert, ist die entscheidende Basis, das Leben mit all seinen Herausforderungen zu bewältigen. Wenn ein Paar ganz neu zu mir kommt, dann frage ich die als allererstes immer, was gelingt ihnen? Dann sind die ein bisschen entsetzt über so eine Frage, die wollen mir doch von ihren Problemen erzählen. Aber ich weiß, wenn ich was verändern will, dann muss ich auch immer auf das gucken, was gut läuft. Und wenn ihnen nichts einfällt, dann frage ich, gibt es dann bei ihnen was zu essen? Kriegen ihre Kinder morgens Frühstück? Ja, klar. Ich sage, das ist gar nicht selbstverständlich. Das ist total wichtig, dass der Alltag läuft. Ja, und ganz wichtig, das auch wertzuschätzen, das zu sehen. Also das Sehen und Wertschätzen des Alltags und dieses immer wieder in Wort und Tat auszudrücken, stabilisieren das emotionale Fundament. Wie schön du heute wieder gekocht hast. Boah, toll, die Wohnung ist aufgeräumt, hast Winterreifen gewechselt und sowas alles. Ne? Also Verlässlichkeit und gegenseitige Wertschätzung konstituieren ein Paar. Jetzt ein wichtiges Thema, kommt Orgasmus von Müssen, Sexualität. Zu jedem Paar gehört Sexualität, wie auch immer die gestaltet wird. Und wir können Sexualberatung auch von Paarberatung überhaupt nicht trennen. Da gibt es jetzt eine entscheidende Entwicklung. Wir sind von einer Fortpflanzungssexualität, also wo hauptsächlich jetzt geht es darum, Kinder zu bekommen, weggekommen durch Pille, sage ich mal, zu einer Sexualität als einer sozialen Kommunikationsform. Auch dann, ich sage mal, vor 100 Jahren wurden wir 30, 40 Jahre alt. Da wurde ganz viel gearbeitet, da hatten wir überhaupt nicht Zeit für viel Sexualität. Aber jetzt ist viel mehr Zeit da, also hat Sexualität als Begegnung einen ganz anderen Stellenwert. Mit einer Gefahr, dass nämlich Sexualität zu einem Konsumgut geworden ist, etwas zu konsumieren, dass Begegnung vielleicht nicht mehr stattfindet Und dann schauen wir uns die Medien an oder was da gepredigt wird, da ist so eine Orgasmusfixierung und ein gehöriger Leistungsdruck. Und da reagieren die meisten Paare sehr gesund drauf, nämlich mit Unlust. Das ist heute das große Thema, wenn in Sexualberatung oder Paarberatung überhaupt keine Lust mehr zur Sexualität haben. Und was entgeht ihnen dabei? Nämlich Sexualität als eine Ressource eines Paares. Und das ist eine wichtige Arbeit bei mir auch im kleinen Genusstraining, ich werde das gleich noch vorstellen, wieder Sexualität als eine Form der Begegnung zu entdecken, als eine Ressource des Paares. Ja, ein nächstes trauriges Thema, muss man wirklich sagen. Das heißt, gut, wir teilen alles 50-50, aber wie halten wir es denn mit dem Sorgerecht? Nimm du die Sorgen und ich das Recht. Was ich feststelle, ist, dass viele Eltern heute nicht mehr wissen, wie sie die Beziehung zu ihren Kindern gestalten sollen, wie das geht. Und daraus entstehen vieler Streit und die Unsicherheit im Verhalten bedingt viele Verhaltensstörungen bei den Kindern. Und so entsteht ein Teufelskreis von Erziehungsfehlern und Unzufriedenheit mit der Beziehung. Und was ist heute? Trennung und Scheidung ist häufig als Problemlösung. Und was machen wir mit Kindern? Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist wirklich so, die Familienrichter in Hagen haben uns vor 7, 8 Jahren eingeladen, Beratungsstellen, sagen, wir sitzen da mit Familien, keiner will irgendwie die Kinder haben, die sind überhaupt nicht in der Lage zu sehen, was ist mit den Kindern los. Wie kriegen wir das Problem gelöst? Ich packe das so an, dass ich zusätzlich, also zum Thema Eheberatung seit 15 Jahren auch noch, zum Thema Erziehung, das Positive Parenting Program, PPP, ein sehr gutes Programm, wo man Eltern sehr gezielt helfen kann, wie die Beziehungsgestaltung zu ihren Kindern geht. Aber das nur in Klammern jetzt. Aber auch da gibt es gute Lösungen. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich mache innehalten und diskutieren. Das heißt, Sie haben jetzt die Gelegenheit, zu zweit, zu dritt, 3, 4 Minuten über das, was Sie gerade gehört haben, zu diskutieren. Das hat folgendes Ziel. Wenn Sie nämlich mit jemandem jetzt darüber sprechen, dann wird das viel tiefer bei Ihnen im Gedächtnis bleiben. Dann nehmen Sie vielleicht nicht nur 5% heute mit, sondern 8 oder 9%. Deshalb haben Sie jetzt 3 Minuten, 4 Minuten Zeit, mit dem Nachbarn, der Nachbarin, einfach mal ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kennen Sie auch noch weitere Fallstrecken. Und was ich nicht mache, ich frage hinterher nicht, ob Sie auch gut aufgepasst haben. Also ran, zu zweit, zu dritt, über das, was Sie gerade gehört haben, einfach anfangen zu sprechen. Okay, kommen Sie langsam zum Ende, bitte. Ich frage mal, gibt es noch weitere Fallstricke, wo Sie sagen, der wäre auch noch wichtig zu erwähnen? Könnte ja sein, dass jemand gesagt hat, das ist auch noch ein Fallstrick. Ich sage ja nicht, das ist vollständig, was ich da aufgezeigt habe. Okay, dann mache ich weiter. So, also die Hypothese, ja, da hinten war es, bitte. Wichtig. Ist auch ein Fallstrick. Wenn man keine Zeit miteinander verbringt, ich bin ja sehr an Wissenschaft interessiert, was sagt die? Die sagt übrigens, wenn Partnerschaften gelingen, dann zeichnet das Folgendes aus. Einmal, dass die um die Landkarte des anderen wissen. Also gegenseitig. Das heißt, man erzählt, wie war heute dein Tag, wie war mein Tag. Und jetzt sage ich mal an uns Männer, wir haben da eine haben da auch eine Falle, ein Problem. Wenn Frau uns was erzählt, was wollen wir Männer da machen? Lösung finden natürlich, ne? Und brauchen Frauen eine Lösung? Natürlich nicht, genau. Also deshalb sage ich, Männer, verabschiedet euch davon, für Frauen Lösungen zu finden. Das wissen die selber am besten. Aber hört denen zu. Ja, hört denen einfach zu. Und vor allen Dingen, wenn mir jemand zuhört, dann finde ich zu meinen eigenen Lösungen. Umgekehrt natürlich auch die Frauen sollen ihren Männern zuhören. Und ein zweites noch, was sehr hilfreich ist, dass Beziehungen gelingen, so mindestens 20 Sekunden am Tag, 20 Sekunden nicht mehr sich berühren. Also fassen Sie sich ruhig an, 20 Sekunden am Tag, gerne mehr. Gut, wir machen weiter. Also, These ist für mich, Fallstricke führen zu Beziehungsverwirrungen. Ich spreche unbedingt, also ganz betont von Verwirrungen und nicht von Krankheiten oder sowas. Trennung und Scheidung scheint mir zurzeit sogar die gesellschaftlich vorgegebene Problemlösung. Klar, Föhn ist kaputt, Kühlschrank ist kaputt, lohnt sich nicht zu reparieren, Abbaumüll. Klar, ne? Und so ist das schnell mit Beziehungen auch. Dabei sind wir, wachsen wir. Ich sage, es gibt doch auch gute Erfahrungen. Jedes Paar, das zu mir kommt, dann frage ich auch, wie viel Prozent klappt denn nicht? Ja, 30%, 50%, 20%, das ist so viel. Wir gucken uns das andere an. Denn da, wo Licht und Wasser und Sonne hingeht, das wird mehr. Und wir arbeiten viel mehr mit dem, was gelingt. So, es gibt auch gute Beziehungen, sagte ich. Zum Beispiel diese hier. Ich wollte, ist ja eine Absicht, mit dir durch dick und dünn gehen. Ist doch schön. Das wollten die beiden mal. Jetzt liegen wir hier nur seit Jahren bloß rum. Also, wie kriege ich die in Bewegung? Und deshalb arbeiten wir in der Partnerschule ganz viel mit dem Körper auch. Bewegung spielt eine ganz große Rolle. Und so sage ich, Beziehung kitten in Sekundenschnelle mit Amorit. So schnell geht es nicht. Man muss sich schon, also ich frage schon Paare, was wollen sie denn investieren? Investieren meine ich nicht finanziell, aber man muss schon wollen und auch, also das Motto, wasch mich und mach mich nicht nass, geht nicht. Man geht schon verändert aus dem Prozess hervor. Und es ist sogar in meiner Dissertation, kam das dabei raus, 1998, es gibt so Faktoren, die das Ganze, und ein Faktor war, dass Frauen hinterher selbstbewusster sind. Da muss ich natürlich den Männern sagen, überlegt euch genau, ob ihr wollt, dass eure Frauen hinterher selbstbewusster sind. Also die sind dann zum Beispiel mit der Haushaltsführung, wie es bisher war, nicht mehr ganz einverstanden. Die wollen zum Beispiel, dass der Mann auch mitmacht oder wie die Finanzen bisher ausgegeben wurden. Okay, also Ratsuchende wurden auch gefragt, was wünscht ihr euch denn, dass Beziehung gelingt? Und ihre Wünsche an uns Beraterinnen waren Vermittlung sozialer Werte, Erlernen von Kommunikationsfertigkeiten, selbstständiges, eigenverantwortliches Handeln, Erziehungskompetenz. Und jetzt kommt ein Wunsch an uns, den ich mit einer Prozentzahl auch unterlegt habe. Ich habe zu den anderen auch alle, aber das ist nicht so wichtig, Prozentzahlen, mit denen keiner gerechnet hatte, vor allen Dingen keiner der Kollegen und Kolleginnen. 89% wünschen sich mehr Kontakt zu Freunden. Also die Erwartung an uns ist, helft uns dabei, Freunde zu finden. Beratungsstellenleiter wurden auch gefragt und die konnten sich das nur zu 15% vorstellen. Also Menschen suchen zutiefst Begegnung, Gemeinschaft. Das ist wirklich ein Schlüssel zum Erfolg von Paarberatung. Ja, was sagt die Gehirnforschung oder was sagt die Wissenschaft? Gehirnforschung. Einmal gelernte Muster bleiben, aber bis zu unserem Lebensende sind wir in der Lage, neues und angemesseneres Verhalten zu lernen. Wie das geht, zeige ich gleich. Klaus Grawe, den ich sehr, sehr schätze, leider zu früh gestorben, in der Neuropsychotherapie, sagt, wir können nichts Altes wegmachen, wir müssen Neues hinmachen. Ganz platt gesagt. Also, das ist unsere Aufgabe, Neues hinzumachen. Und Sie werden gleich in dem Filmbeispiel, weise ich jetzt schon mal darauf hin, sehr deutlich sehen, wie ich an einer Stelle Neues hinmache. So, Altes ist häufig die Ursache für Instabilität von Partnerschaften. Ich nehme mal ein Beispiel. Also seine eigene Meinung sagen ist gefährlich, also versuche ich lieber genau herauszufinden, was mein Partner will. Wenn jemand das so früher Kindheit gelernt hat, bloß nicht seine eigene Meinung zu sagen. Und wenn er Widerworte gab oder was weiß ich höre das Schlimmes, das ist gar nicht gefragt. Also lerne ich doch mich zu schützen und besser gar nicht zu tun. Und ja. Aber das ist ganz wichtig. Nie wird jemand dafür verurteilt, sondern wir gucken, was war sinnvoll, dass du das mal in deinem Leben hast gelernt. Also es wird immer wertgeschätzt. Unser Körper hat das ja produziert. Wenn ich in einem Haushalt groß werde, wo viel gesoffen wird, wo viel Gewalt herrscht, ja, dann mache ich mich vielleicht unsichtbar, dass man mich gar nicht merkt. Ja, dann verschwinde ich irgendwie so. Und wenn ich später wieder Stress habe, Sie erinnern sich an der Grammatik, also an den frühen Regeln, die ich lerne. Auch dann mache ich mich vielleicht so unsichtbar. Und der sagt, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, weiß ich auch nicht. Und da kommt sowas her. Ja? Also das muss er erstmal lieben lernen, denn es hat einmal Sinn gemacht. So, schauen wir uns das Gehirn mal an, die Innenansicht eines Gehirns. Vorhin war ein Stichwort da, Epigenetik. Also das Gehirn kann sich weit, es ist, also unsere Gene sind nicht einmal, sind zwar da, aber sie können sich auch im Laufe der Zeit verändern noch. Also nehmen wir ein Muster, seine eigene Meinung zu sagen, ist gefährlich, also schütz dich davor. Ich nehme an, Sie sind alle damit einverstanden, dass es ein schädigendes Muster ist. Ein förderliches Muster wäre, seine eigene Meinung sagen, tut gut. Ein neues förderliches. Und jetzt sehen Sie schon, wie das Gehirn nach der Beratung aussieht in Ansicht eines Gehirns. Nämlich, Sie sehen ein rotes und ein grünes. Und das Entscheidende ist, ja, dass das Grüne größer ist. Aber das will trainiert werden. Ähnlich wie ich im Fitnessstudio, ich gehe immer regelmäßig rein, deshalb habe ich auch so große Muskeln, ne? Muss ich trainieren, ja. All das, genauso muss ich solche Dinge auch trainieren. Neues Verhalten wird eingeübt werden. Und dann habe ich auf einmal Erfolg mit meinem Neuen. Ne? Also es geht darum, neue grüne Muster anzulegen. So ist mein Wahlspruch in der Partnerschule. Lieber mit dem alten Partner was Neues, als mit einem Neuen das Alte. So, wir machen wieder innehalten und diskutieren. Jetzt eine spannende Frage, was hindert wohl am meisten grüne Muster zu trainieren? Upsala, na, komm zurück. Also, was hindert wohl am meisten daran, grüne Muster zu trainieren? Wieder so kurz, vielleicht hat jemand... Machen Sie kurz, unterhalten sich wieder kurz, 2-3 Minuten drüber, ja? Damit sich das, was Sie gerade gehört haben, wieder, dann bleibt Ihr Gehirn fit. Okay, kommen wir zur Beantwortung der Frage, welche Ideen sind da? Hier vorne war vorhin schon, was hindert wohl so grüne Muster, am meisten grüne Muster zu trainieren und alte abzulegen? Da war eine Idee vorhin schon mal. Ja, Sicherheit, anstrengend. Richtig, die alten Muster geben eine Sicherheit. Ich habe die ja mal gelernt und ich, da ist zwar immer, ich sage manchen Leuten, ihr kennt euch in der Hölle besser aus als im Himmel, ne, klar. Oder das ist ja auch dieses schöne Beispiel, das Volk Israel, das da durch die Wüste latscht, ne, 40 Jahre und nichts zu essen und so. Und dann sagt der Moses, er geht aber weiter, ach, wir wollten noch zu den Fleischtöpfen nach Ägypten, da waren wir zwar versklavt, aber wir hatten Fleisch. Ne? Also, super, man muss die Muster erstmal erkennen. Wie das geht, sage ich gleich auch nochmal was zu. Man muss sie erstmal, das ist eines der wichtigsten Sachen, nämlich Klärung und Bewältigung zu verbinden. Also das heißt, Paartherapie muss immer so laufen, dass ich verstehe und dann kann ich Neues lernen, bewältigen. Jetzt mache ich die kleine Werbepause schon mal. Die haben mich gefragt, was sollen wir denn hier in der Buchhandlung anbieten. Ein hervorragendes Buch von Jeffrey Young. Da geht es um die Muster, sein Leben neu erfinden, wie sie Lebensfallen meistern. Ich lese mal so ein paar Muster vor, die da drin stehen. Also es ist sehr gut geschrieben, man braucht kein hochwissenschaftliches Studium, um das Buch zu kapieren. Zum Beispiel, die Lebensfalle Misstrauen und Missbrauch. Ich kann dir nicht vertrauen. Oder, ich kann es nicht alleine schaffen. Lebensfalle Abhängigkeit. Oder, ich bin wertlos. Die Lebensfalle Unzulänglichkeit. Wunderbar beschrieben mit einzelnen Beispielen, mit Fragebögen. Da kommt man sich selber sehr gut auf die Schliche und schafft es, seine Lebensfallen zu dechiffrieren. So, was ist das Ziel der Partnerschule? Upsala, da geht's weiter. Einen Rahmen zu schaffen, in welchem Menschen lernen, zu verstehen, warum sie so handeln, wie sie sich verhalten, störende Verhaltensweisen zu erkennen und förderliche neu zu lernen, um damit zur Zufriedenheit in und mit der Beziehung zu erlangen. Nochmal, erkennen, und dann neues Lernen. Und dann, wie ich vorhin schon sagte, die Probleme spielen gar nicht so die große Rolle. Ja? Dann geht es mir besser. Ein Beispiel, Sie werden gleich ein Beispiel sehen, wie wir Schwertkampf machen. Komisch, was hat das mit Paartherapie zu tun? Da gab es eine Situation, wo der Mann nach Hause kam und genau wusste, die Pellkartoffeln waren wieder an der falschen Stelle im Kühlschrank hingelegt und konnte sich darüber aufregen. Ja, Sie lachen, Sie wissen wahrscheinlich, wo die Pellkartoffeln hingehören. Ich wusste es auch nicht, aber der Mann wusste es. Und die arme Frau, wenn er nach Hause kam, zitterte natürlich. Ne? Oder sie hatte schon wieder Blumen aus dem Garten geholt, obwohl die alten noch nicht verwelkt waren. Ja, geht gar nicht. So, er litt selber darunter, so ist ja nicht. Ne? Wäre nicht so, als ob er da Spaß bei hätte. Als die Frau lernte, hier, Schwertkampf, ich schlag zu und ich kann das auch abwehren. Als es embodied im Körper war, da sagte der 19-jährige Sohn, ich glaube, ihr seid jetzt geheilt, entlassen. Ja? Also, wir können nur einen Rahmen zur Verfügung stellen, in dem Menschen neue Erfahrungen machen und mit diesen neuen Erfahrungen ihr Miteinander ganz neu und anders gestalten. Partnerschule, das ist das Buch. Leider gibt es das nicht mehr. 2006 erschienen, wird auch, ich bin gerade am neuen dran, das dauert aber noch ein Jahr. Also die Partnerschule ist zielorientiert. Ziel ist, dass der tiefe Wunsch der Paare, dass ihre Beziehung gelingen möge, das ist nämlich in allen Umfragen, ist das ganz dick drin. Und wir brauchen den anderen als Begleiter auf unserem Lebensweg. Ja, das ist mein Ziel. Statt Probleme zu wälzen, werden neue Muster gelernt. Einbezug des Körpers, also nicht nur Verstand, sondern den ganzen Körper beziehen wir dabei mit ein. Wichtig, Beratung in und mit Gruppen. Also wenn wir da zu dritt sitzen, da können wir 100 Stunden machen, kommen nicht so weit, wie wenn wir eine ganze Woche mit 6 Paaren zusammen sind. Das sagen die alle auch. Ist wirklich so. Ich brauche die anderen. Ich sage, ich brauche jeden von euch für den Prozess hier. Jeder mit seinen Ideen, mit seiner Liebe, mit seinem Verständnis. Beispiel aus der letzten Abendgruppe. 5 Paare von eine Frau hatte sexuelle Gewalterfahrung, das wusste ich vorher. Von den anderen wusste ich es. Es waren insgesamt 3 Frauen dabei, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalterfahrung gemacht hatten. So. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn eine andere Frau Verständnis dafür, die er selber erfahren hat, teilt, als wenn ich das mache. Und noch was anderes. Wir sind dann zu 12 Leuten, die da sitzen. Und zu hören, das ist dir angetan worden und wir glauben dir. Da ist ja eine Zeugenschaft da. Das, was früher in der Kindheit nicht geglaubt worden ist, was abgetaucht, das ist doch nur der Nachbar, das macht doch nichts, der ist doch ganz nett, der Onkel. Ne? Also ganz wichtig, deshalb Paarberatung in und mit Gruppen. Dann, wie ein Arzneimittel auf Wirksamkeit getestet, das ist mir wichtig, wenn Paare schon mal zu mir kommen, dann ist es zu wenig zu sagen, na gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das ist mir viel zu wenig. Es muss wirklich was bringen. Die müssen hinterher zufriedener sein als vorher. Und deshalb mache ich Studien seit über 25 Jahren mit Fragebogen aus der Therapieforschung. Am Ende der Beratung, ein Jahr später nochmal. Das heißt, ich kann heute jedem Paar, das zu mir kommt, sagen, also ähnlich wie bei einer Kopfschmerztablette, weiß man auch, dann hören die Kopfschmerzen auf, wenn man da nicht zu viel von nimmt. Wenn Sie sich darauf einlassen, kann ich Ihnen zu 60-70% garantieren, dass Ihre Zufriedenheit mit der Partnerschaft, ihre Globalzufriedenheit, ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen oder ihre sexuelle Zufriedenheit sich signifikant verändern wird. Und ganz vor allen Dingen und ganz besonders, hatte ich so erst gar nicht damals mit gerechnet, das war gar nicht so klar, depressive Verstimmung, da gibt es die höchsten Effektstärken, also die höchsten Auswirkungen an Veränderungen. Und das liegt eigentlich auch nahe, wenn wir wieder das Wort hören, Depression als erlernte Hilflosigkeit. In dem Moment, wo ich Menschen, Paaren, Partnern was zur Verfügung stelle, wie sie miteinander umgehen können und das sich zum Positiven verändert, brauche ich auch nicht mehr depressiv zu sein. Es gibt 3 korrespondierende Seminare als Basisseminar an 10 Abenden oder eine Woche. Überschrift klären und bewältigen. Da geht es im ersten Schritt darum, da mache ich mit den Teilnehmern eine Tonfigur, das heißt, man Augen zu, vor jedem liegt so ein Klumpen Ton, ich erzähle eine Geschichte. In der Geschichte sitzen die in einem Theater, wie Sie hier alle, und Bühne geht auf und Sie sehen sich selber auf dieser Bühne als Paar, als Mann und Frau. Und anschließend formen die mit geschlossenen Augen, ist ganz wichtig, weil es bei mir keine Zensuren gibt und das auch nicht besonders schön sein muss, formen die Situation als Paar, wie sie sich als Paar sehen. Und das bringt es auf den Punkt. Wir werden gleich Beispiele sehen. Ein zweiter Schritt ist herauszufinden, was für ein Paar sind wir eigentlich. Da gibt es eine Reise zurück in die Kindheit und da wird auch gemalt so. Dann Aufbauseminar, 3 Wochenenden, Genusstraining, Lebendigkeit, Sinnlichkeit, Sexualität. Am ersten Wochenende geht es sich um seinem Körper wohlzufühlen. Am zweiten diese unsägliche Trennung von Geist ist gut, Körper ist schlecht zu überwinden, sondern dass wir eins sind, ein ganzer Leib. Und auch so die gegengeschlechtlichen Anteile, meine weiblichen Anteile als Mann, meine männlichen als Frau, Zugang dazu zu finden. Und dann ein paar Kibbutz, wobei ab diesem Jahr nennen wir das Sommerakademie, 14 Tage. Da geht es um Training von Autonomie und Zweisamkeit. Ich für mich, aber wir zusammen auch. Drei große Schritte über 14 Tage. Das mache ich in diesem Jahr zum 21. Mal in Sommerferien. Für 8 Familien dabei. Im ersten Schritt, das bin ich und das kann ich. Im zweiten, erst dann sprechen und zuhören lernen. Und im dritten Schritt, so Visionen zu entdecken. Wo wollen wir hin als Paar? Wichtig, bei mir werden Kinder bei allen Seminaren parallel betreut, außer bei der Abendgruppe. Dann haben wir also zwischen 10 und 20 Kinder dabei. Top-Kinderbetreuung, das ist nämlich wichtig. Embodiment. Embodiment heißt, die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche nutzen. Wenn ich so da sitzen würde, ne, so, dann geht es mir nicht gut. Wenn ich aufrecht stehe, geht es mir besser. Denn der eigene Stand, sich selbst Halt geben, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, eine Beziehung leben zu können. Ich hatte vorhin mal was von instabiler Persönlichkeit gesagt. Wenn ich nicht die Gelegenheit hatte, als Kind etwas stabil zu entwickeln, dann kann ich über diese Standübung, die ich regelmäßig mache, genau zu so einer Stabilität kommen. Und die sieht so aus. Und die machen wir jetzt alle einmal. Ich bitte Sie alle einfach mal aufzustehen. Wer nicht will, darf auch sitzen bleiben. Muss keiner, ich mache es vor. Es geht so, Sie stehen einfach, Sie lassen die Augen auf oder zu. Ich mache sie mal zu, dann kann ich mich besser konzentrieren. Füße sind so hüftbreit. Und genau das ist es, aufgerichtet. Wissen Sie überhaupt, dass das Stehen die wichtigste liturgische Haltung ist? Weil Christus ja auch auferstanden ist. Insofern ist das die wichtigste liturgische Haltung, zu stehen. Und diese kleine Übung, dann sage ich manchen, weißt du was, dreimal am Tag, wie so eine homöopathische Dosis. Mach die dreimal am Tag und das verändert Menschen. Epigenetik war das Stichwort. Wir können uns permanent Gutes tun durch solche Sachen. Ja, Entspannung. Wir trainieren, sich zu entspannen. Einen Ausdruck finden. Hier also so eine Tonfigur. Komm mir bloß nicht zu nah. Wir sind irgendwie so unten verbunden, aber oben bleibt mir bloß weg. Also durch solche Tonfiguren wird viel mehr ausgedrückt als stundenlanges Laber, Laber, Laber. Ja? Da ist es auf dem Punkt. Und da müssen wir natürlich gucken, wo kommt das her. Ja, hier sehen wir der nächste Schritt, Reise zurück in die Kindheit und die Teilnehmer malen das auf. Und hier sehen wir so einen Ausdruck. Das war ein ganz interessantes Erstgespräch. Jemand machte, ich mache es mal vor, so. Also Erstgespräch, der Mann kam wegen Depression mit seiner Frau und machte so. Ich sage, was machen Sie da? War der Frau gar nicht aufgefallen. Ich sage, die machen so. Dann machen Sie auch mal die Augen zu, machen mehr so. Ne? Und dann fällt ihm ein Bild ein, wie er an einem Hampelband zieht, einem kleinen Hampelband. Was war passiert? Am Ende des Krieges geboren, Mutter wusste nicht weiter und gibt ihm im Kinderheim ab. Und zum Abschied kriegt er noch so einen Hampelmann. Der hängt an seinem Bett, da zieht er abends drin und eines Tages war der verschwunden. So, jetzt sehen Sie hier die Ordensschwester. Da oben haben wir da. Ups, geht nicht mehr. Also hier oben sehen Sie eine Ordensschwester. Ja, da kommt der Kerl und hier ist die Mutter, die da noch winkt. Ja, das war nach der Reise zur Kindheit entstanden. So, warum ist das wichtig? Sie hatten vorhin, ich muss mal erstmal wissen, was ist los. Jedes Mal die Depression kam, jedes Mal, wenn seine Frau das Haus verließ und die war damals in der Telefonseelsorge ehrenamtlich tätig, dann kriegt er mal Angst und Panik, wusste gar nicht warum. In dem Moment, wo er wusste, wo sind die Ursachen, er verknüpfte eine alte Begebenheit, wie seine Mutter ihn abgegeben hatte, mit dem, was seine Frau tat, als er den Schlüssel hatte, konnte er lernen, die Zeit alleine zu gestalten und sich auch daran zu freuen. Da merken Sie die Verbindung zwischen Klärung und Bewältigung, wie wichtig das ist. Ja, dem Partner von sich dann natürlich erzählen, wie bin ich groß geworden. Wir lernen, Gefühle auszudrücken. Und das Ja und Nein zu sagen, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir lernen, mit Aggression und Abwehr umzugehen. Ja? Damit das im Körper ist, dass ich Stopp sagen kann. Und wenn das, wir lernen, sich anzuvertrauen, also sich blind führen zu lassen zum Beispiel. Natürlich sprechen lernen, also ich Gebrauch statt Mann und wir ein konkretes Verhalten in konkreten Situationen anzusprechen, statt immer und jedes Mal, sondern gestern Abend, da habe ich mich darüber geärgert. Beim Thema bleiben, statt Ausflug ins Ehemuseum, ganz praktisch. Und natürlich zugewandt zuhören, wörtlich wiederholen, das trainieren wir. Also sprechen und zuhören. Und wenn das alles möglich ist, dann ist auch der tiefe Wunsch möglich, sich hinzugeben, sich fallen zu lassen. Ganz wichtig, anderen etwas von sich zeigen und damit Freunde gewinnen. Mittlerweile haben wir, also nach den Gruppen, die ich anbiete, treffen sich die Teilnehmer alleine ohne uns. Das heißt wunderbar, wir machen es überflüssig und die machen weiter. In den Gruppen laden sich zu Geburtstagen ein. Ja, sie gewinnen neue Freunde. Mittlerweile gehören zu unserem Netzwerk Partnerschule etwa 300 Menschen. Das überschlage ich jetzt mal zeitlich. Es gibt ja immer die Frage, immer wirksame Tipps bei so einem Vortrag. Ne? Was können wir denn mitnehmen nach Hause? Also, um die Landkarte des anderen Wissen. Habe ich vorhin schon mal gesagt, hier. Und die Falle von uns Männern, für Frauen Lösungen zu finden. Einander täglich zu berühren. Aufmerksamkeit auf das Positive lenken. Ganz wichtig, zu gucken, was schön ist. Dann wird das mehr. Ein Pfarrer, den ich mal gut geschätzt habe, der sagt, man muss die Leute in den Himmel loben. Da ist was dran. Ja, Spielregeln aufstellen. Früher hatte man, als man sich kennenlernte, Spielregeln. Man ging ins Theater, man ging spazieren und auf einmal ist das so, wir liegen nur noch auf dem Sofa rum. Nee, man braucht wieder eine Struktur. Sich Auszeit nehmen, die eigene Beziehung pflegen. Gerade wenn Kinder da sind, besteht schnell die Gefahr, sich dafür aufzuopfern. Ich sage, viele Familien brauchen eine Arbeitsschutzverordnung, ja, weil die gar nicht mehr auf sich achten. Und wenn man selbst ausblutet, dann kann ich gar nicht mehr für Kinder guter Vater, gute Mutter sein. Den Problemlöseanspruch reduzieren. Also es gibt eine Menge an Problemen, die kann man nicht lösen. Also richtig auch wieder Untersuchung von dem John Gottman ist. Man, ein tolles Paar schafft etwa 30% der Probleme zu lösen. Und die anderen 70, da leben sie mit, kehren die unter den Teppich, gucken da gar nicht so hin. Vor allen Dingen, den anderen zu verändern, geht auch nicht. Ja, gucken, was schön ist. Und wenn der andere mal was falsch gemacht hat, dann sagen, ach, er hat es doch nicht so gemeint, denn eigentlich liebt er mich doch oder sie. Beziehungskonto 1:5 füllen. Was ist damit gemeint? Man macht ja schon mal einen Fehler, ne? Da ist die 1 oder sagt ein böses Wort. Das kann man mit 5 freundlichen Gesten auffüllen. Das ist, gilt so. Gilt sicherlich auch für Ordensgemeinschaften, sage ich mal. Kinder gehören dazu. So ist die Partnerschule auch Familienberatung. Das ist einfach wunderschön, wenn die Kinder erleben, ja, wir brauchen uns nicht mehr um unsere Eltern zu kümmern. Da haben wir ja hier die Berater, die das machen. So erleben Kinder entspannte Eltern. Sie können die Verantwortung für ihre Eltern abgeben, beginnen sich zu entspannen, haben Zeit für ihre eigene Entwicklung, denn in der Partnerschule wissen sie ihre Eltern bei den Beratern gut aufgehoben. Einiges zur Wirksamkeit, Verbesserung um ca. 70% hatten wir schon, allgemeine Zufriedenheit, Problemlöse, sexuelle Zufriedenheit, deutliche Verringerung depressiver Verstimmung. Wer sowas nachlesen will, auf meiner Website partnerschule.de finden Sie ganz viele Veröffentlichungen, ganz viele Aufsätze, Presseartikel, Forum mit Erfahrungen. Dann gibt es ein Buch zum kostenfreien Download 1998, Zwei sind Ihres Glückes Schmied. Sie werden das Buch gleich in dem Film sehen. Und das ist jetzt auf meiner Website, wenn Sie da anklicken, landen Sie beim Jungfermann Verlag, geben dann nochmal meinen Namen ein, dann können Sie das einfach umsonst runterladen, das Buch. Zwei sind Ihres Glückes Schmied. So, die Partnerschule wirkt die Vermittlung von Beziehungs- und Erziehungskompetenzen. Veränderung des Miteinanders der Partner zur Lebenszufriedenheit und genau dadurch eine Verbesserung des Klimas in der Familie. Kinder können gut gedeihen. Damit sind Partnerschulen zum Beispiel in Familienberatung, Erwachsenenbildung für unsere Gesellschaft so notwendig wie ein Krankenhaus und eine Polizeistation. Damit werden wir jetzt zum ersten Teil des Vortrages. Im zweiten werde ich Ihnen jetzt noch eine halbe Stunde einen Film zeigen. Ehen vor dem Aus, Stern-TV-Reportage, Günter Jauch, die Truppe war vor 12 Jahren bei mir. Die Reportage finde ich wirklich gut. Ich habe eine andere vor zwei, drei Jahren gehabt bei ARD. Die war wirklich schrecklich. Aber jetzt zeige ich Ihnen eine gute. Vielleicht machen wir eine kleine Pause, 5 Minuten, dass ihr einmal mal aufstehen könnt, wer zur Toilette will, und dann machen wir in 5 Minuten weiter. Ja?
Bevor ich den Film anschmeiße,
ja, bevor ich hier diesen Film zeige, noch war wieder ein Hinweis auf ein Buch, was ich auch empfohlen habe, von David Schnarch, einem der bedeutendsten Sexualtherapeuten, Intimität und Verlangen, sexuelle Leidenschaft in dauerhaften Beziehungen, ist natürlich ein bisschen reißerisch gemacht, damit es sich besser verkauft. Aber seine Aussage ist ganz klar, dass, ich weiß nicht mehr die Seite, wo es steht, aber er sagt, er spricht sich ganz klar zum Beispiel für Monogamie aus, weil Menschen in Beziehung wachsen. Und das trifft sehr zu dem Satz von Martin Buber, dem großen jüdischen Philosophen, der sagt, am Du zum Ich werden. Und genau das passiert. Er sagt, bei sexuellen Schwierigkeiten ist eigentlich das Problem, dass ein persönlicher Entwicklungsschritt ansteht. Das ist eigentlich ihr Thema. Das hängt, wie gesagt, miteinander zusammen. Das Buch, wie gesagt, kann ich auch sehr empfehlen. Und das kostet sogar nur 12 Euro. Das andere ist, glaube ich, teurer. Jetzt schauen wir uns den Film an. Jedenfalls muss man das Licht ausmachen ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Sie müssen jetzt sagen, ob es laut genug ist hier. Ne?
Ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Gefühl der Abwehr. Ja, leichte Hassgefühle auch, muss ich ehrlich zugeben. Und die Liebe war verschwunden.
Also auf meiner Seite war noch Liebe da.
Ist laut genug?
Aber als sie dann sagte, wir sollten uns trennen, habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung.
Maria und Thomas Griese. Nach 12 Jahren Ehe und Elternstress war die Beziehung am Ende.
Hinterher haben wir eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander geredet. Wir sind dann beide ins Bett gegangen und ich habe so die Nacht eigentlich wach verbracht und habe überlegt, ja, jetzt kannst du eigentlich so deine Koffer packen, weil das war's jetzt.
Ich war da noch leidensfähiger, ich hätte das also wahrscheinlich ein bisschen länger ausgehalten, ohne zu gehen, aber was nicht heißt, dass das schön war, ganz im Gegenteil.
Cornelia und Rainer Westerhoff auf dem Weg zur Partnerschule in Hagen. Hier versuchen die beiden, ihre Ehe zu retten. Nach 20 Jahren will das Paar sich scheiden lassen. Der Therapeut Dr. Rudolf Sanders ist ihre letzte Hoffnung.
Ja, guten Tag, Herr Westerhoff.
Guten Tag, Herr Sanders.
Ich bin Rudolf Sanders. Ich werde mit Ihnen arbeiten, damit ich einfach weiß, wo der Schuh bei Ihnen drückt, bitte ich Sie zu Beginn noch einen Fragebogen auszufüllen. Ja.
In der kirchlichen Beratungsstelle hilft der Experte Paaren kostenlos, ihre Ehen zu retten. Er ist sicher, dass man mit richtiger Hilfe jedes Eheproblem lösen kann, ohne Scheidung.
Für mich ist jede Krise die Chance, ein bisschen klüger raus hervorzugehen, als das man hineingegangen ist. Und so erlebe ich das durchgehend. Also es gibt seltene Fälle, wo ich also sagen würde, also ich kann mich kaum erinnern, wo ich ein Paar sagen würde, es hat keinen Sinn mit euch oder so. Wenn man sich dieser Krise stellt, ne, also guckt, was will ihr uns denn sagen? Was will die vor allen Dingen mir selber sagen?
Cornelia und Rainer Westerhoff können ihre Krise nicht alleine bewältigen. Die Erzieherin und der Arbeitspädagoge haben 4 Kinder zwischen 18 und 12 Jahren. In einem Fragebogen sollen sie angeben, wie es um die Partnerschaft steht.
Wie sieht denn momentan Ihre Beziehung aus bei dir?
Beschissen.
Warum?
Wir können über nichts mehr reden, wir streiten nur noch. Es ist nur noch anstrengend. Am liebsten, ja, hätte ich mir nie gedacht, aber am liebsten, an dem Punkt bin ich jetzt, will ich mich von meiner Frau trennen. Hab's zwar immer auch wenigen Kindern, tut mir das so weh, aber Es geht einfach nicht mehr.
Das Gefühl, der hört mir gar nicht mehr zu. Er versteht überhaupt nicht mehr, was ich sage, was ich will, was ich brauche. Alles andere ist wichtig, aber es kommt mir so vor, als wenn ich nicht mehr wichtig wäre. In der Familie, in der Partnerschaft.
Das ewige Rumdackeln.
Sonst nichts?
Ja, und dass sie mich nicht ernst nimmt.
Können Sie das verstehen, wenn er sagt, Sie nehmen ihn nicht
an? Nein, ich kann ihn nicht verstehen. Ich denke, dazu gebe ich keinen Anlass. Ich habe so viel Bemühen in unsere Beziehung gesteckt, in die Ehe. Also ich weiß nicht, wo ich da noch mit Bemühen ansetzen soll, weil ich tatsächlich schon viel versucht habe. Kann ich nicht nachvollziehen.
Dabei war es vor über 20 Jahren Liebe auf den ersten Blick. Die beiden Studenten trafen sich auf einem Seminar. Rainer erinnert sich.
Also ich weiß noch, als ich sie das erste Mal gesehen habe, da ist sie durch den Speisesaal gerannt und da dachte ich, Mensch, was ist denn das für eine Frau? Dieses Vitale und Lebendige, das fand ich so toll an ihr.
Also ich kann mich noch gut so an die erste Begegnung erinnern und da kam mir so eine Herzlichkeit entgegen. Und ich habe so gespürt, da ist auch Spontanität, da ist jemand, der macht, was er denkt und vielleicht auch mal Sachen, die nicht alle anderen machen.
Aus Verliebtheit wird Liebe, Hochzeit 1984. 1985, Adrian ist ein Jahr alt, als seine Schwester Ilka zur Welt kommt. Ein Jahr später ist Ruben da. Drei Kinder in 4 Jahren, die Beziehung kriselt.
Man kann kaum vernünftig miteinander reden und abends um 9:30, wenn alle Kinder im Bett sind, dann ist man total groggy. Und dann Sexualität oder normales Miteinander reden oder vom Essen gehen ganz zu schweigen oder Freunde besuchen, das kann man alles vergessen.
Trotz einiger Krisen folgte 6 Jahre später das 4. Kind, Nesthäkchen Judith. Sie ist es auch, die jetzt am meisten unter der Krise ihrer Eltern zu leiden hat. Die 12-Jährige kann die lauten Streitigkeiten nicht ertragen, flüchtet in ihr Zimmer.
Ich hatte schon irgendwie auch schon vor Ahnung, dass sie sich vielleicht trennen wollen.
Und hattest du das Gefühl, die haben sich noch lieb oder war das da schon weg?
Da hatte ich immer meine Zweifel, dann, wenn sie sich gestritten haben, ob sie sich noch lieb haben. Ich habe auch einmal gefragt, weil ich es nicht wusste. Haben immer ja gesagt.
Auch für die 17-jährige Schwester Ilka ist die Situation unerträglich. In ihrer Not schreibt sie den Eltern lange Briefe und führt Tagebuch.
Es waren immer Kleinigkeiten, wo man denkt, da braucht man sich ja jetzt nicht drum streiten. Wenn mein Vater einkaufen war und irgendwas vergessen hat oder irgendwas Falsches eingekauft hat, dann gab es sofort Streit, wo ich gedacht habe, ja, da muss man ja nicht so ein Terz drum machen. Das war echt schon so, das ist ein bisschen komisch. Und dann immer so ein Riesenstreit, wo die dann echt rumgeschrien haben, wie die Berserker, und wir so gedacht haben, das ist ja nicht so toll.
Dann verkünden die Eltern den Kindern die Trennung.
Die haben das gesagt, wir waren alle im Wohnzimmer und dann bin ich oben in mein Zimmer, hab mir so nötigste Sachen gepackt. Ich wollte eben raus, weil ich konnte es hier nicht mehr aushalten. Dann bin ich raus in den Wald und hab erstmal geflennt. Weiß ich nicht, bestimmt 2 Stunden lang oder so und konnte gar nicht, ich musste es erstmal fassen, das, was sie da gerade gesagt haben. Ich war auf jeden Fall total wütend auf die, weil es ist einfach so, dass man eine Familie damit kaputt macht, wenn eine Trennung, und ich war wütend und enttäuscht und ich hätte das überhaupt nicht gedacht, das war so, der Überraschungsmoment war das und es war einfach nur ein Riesenknall, den es da gab.
Für die kleine Schwester bricht eine Welt zusammen.
Ich habe dann mich nur in der Ecke gesetzt, geheult, ganz schlimm. Ich habe auch so nachgedacht, wie das dann wäre. Ganz schlimm war das.
Maria und Thomas Griesel beim Abendessen mit ihren Söhnen. Daniel ist 6 Jahre alt, sein großer Bruder Christian ist 9. Der Ingenieur und die Krankengymnastin sind seit 12 Jahren verheiratet. Die Ehe drohte an den Kindern zu zerbrechen.
Für mich war das erstmal eine große Belastung. Und ich habe es also für mich so erlebt, dass es schwierig ist, dass Kinder einfach nicht so sind, wie ein Ingenieur Brücken und Stützmauern hat. Die lassen sich einfach nicht in gerade und ungerade plus und minus einordnen. Und dass Maria einfach auch mehr gefühlsbetont auch der Kindererziehung begegnet, und da haben wir schon harte Auseinandersetzungen gehabt, so was ist jetzt hier richtig.
Allein schon, wenn das Kind schreit und es kann und kann noch nicht formulieren, warum schreie ich denn jetzt eigentlich? Diese unterschiedlichen Vermutungen nach dem Motto, das Kind hat dieses oder das Kind hat jenes oder das muss man jetzt, also ich kann schlecht ein Kind schreien hören oder dass ich jetzt irgendwas tue, am besten mit dem Kind. Nicht weggehen, sondern da bleiben oder irgendwie präsent sein oder sonst was. Und Thomas neigte dann eher dazu, jetzt lass es doch auch einfach mal in Ruhe, ne? So dieses, ja. Das gibt automatisch Zoff.
Nicht nur unterschiedliche Auffassungen von der Kindererziehung führen immer öfter zu Streitigkeiten, auch die Beziehung bleibt auf der Strecke. Maria und Thomas entfernen sich immer mehr voneinander.
Was mir auch schwer gefallen ist, so zuerst kommen die Kinder. Und dann kommt erstmal irgendwann Maria selbst, was ich verstehen kann, und dann komme ich mal ich. Und dass je kleiner die Kinder sind, hat mir schon schwer gefallen, so irgendwie, ich will nicht sagen, das 5 Grad am Wagen, aber auf jeden Fall nicht mehr die Rolle, die ich vorher gehabt habe.
Ich habe mich völlig ausgefüllt gefühlt mit dem Christian, es war völlig in Ordnung und irgendwie war Thomas fast schon überflüssig, so, das war einfach genug Arbeit mit dem Kind und dann brauchte ich nicht auch noch einen Mann. Ja, bis das dann irgendwann so ist, dass sich das dann mal einspielt, ne? Das hat ganz schön lange gedauert.
Die schmerzhaften Erfahrungen des Paares sind keine Seltenheit bei jungen Eltern. Probleme mit dem ersten Kind, das kennt auch Paartherapeut Dr. Sanders aus der täglichen Praxis.
Dann ist ja nichts mehr, wie es vorher war. Man ist zu dritt, die Nächte gehören einem nicht mehr. Ein Kind will versorgt sein, der Urlaub muss anders geplant werden. Das bringt natürlich eine ganz große Verunsicherung für ein Paar und die Zufriedenheit mit der Ehe sinkt auch am Anfang, also wenn das erste Kind da ist, sehr ab.
Bald können Maria und Thomas Griese gar nicht mehr miteinander reden, schweigen sich an oder streiten immer heftiger.
Also ich hatte das Gefühl, dass Maria nur noch an mir rumwirbelt, dass ich nicht mehr so sagen kann, wie ich bin, wenn es um Kindererziehung geht, wenn es ums Miteinander geht, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Immer hatte ich das Gefühl, ich soll derjenige sein, der ich nicht bin.
Ein Buch wird zur einzigen Möglichkeit des Paares, sich mitzuteilen. Die beiden schreiben sich gegenseitig auf, was sie einander nicht mehr sagen können.
Hier steht zum Beispiel, also das habe ich geschrieben, also wenn ich dich bitte, mich mal in den Arm zu nehmen, wie gestern Abend, dann sagst du, jetzt geht's gerade nicht. Und nach 1,5 Stunden, als du dann Zeit hattest, mich zu umarmen, hat sich das irgendwie erledigt. Und wenn ich dich bitte, Vertrauen in mich zu haben, das war ungefähr vor 1,5 Jahren, da sagtest du, kann ich nicht, geht über meine Grenzen. Und jetzt, wo du dir vorstellen kannst, eventuell Vertrauen zu entwickeln, da wunderst du dich, wenn ich dir sage, tut mir leid, jetzt ist nicht mehr die Zeit wie vor 1,5 Jahren. Thomas hat hier auch mal sowas reingeschrieben, eine durchwachte Nacht liegt hinter mir, meine Gedanken kreisen. Gestern Abend kam ich mir im Nachhinein vor wie in einer Gerichtsverhandlung und auf der Anklagebank saß ich, Thomas, den Mann, den du vor 8,5 Jahren geheiratet hast. Thomas mit seinen Stärken, aber vor allen Dingen mit seinen Schwächen. Vorbei ist die Hoffnung, dass sich seine Schwächen grundlegend ändern. Wen hast du mit mir eigentlich gesucht? Ein Ideal?
Maria und Thomas kämpfen um ihre Ehe. In der Partnerschule in Hagen nehmen sie an Wochenendseminaren von Dr. Sanders teil. Hier treffen sie auch das Ehepaar Westerhoff. Die Paare sollen lernen, sich einander wieder zu nähern, den Körper des anderen zu spüren und sich miteinander zu entspannen. Sanders und sein Team glauben an die Ehe. Sie kämpfen gegen den Scheidungstrend. Heute lassen sich doppelt so viele Paare scheiden wie vor 10 Jahren. Inzwischen endet fast jede dritte Ehe in Deutschland vor dem Scheidungsrichter.
Wir leben ja auch in so einer Ex-und-Top-Gesellschaft. Ne? Also der Föhn ist kaputt, der Kühlschrank, es lohnt sich nicht, den zu reparieren, aber auch Müll. Und das ist ein Problem, dass das auf Beziehungen übertragen wird. Also die Frau ist Mann nicht in Ordnung ab und neuen Mann, neue Frau. Und dabei wird vergessen, dass wir Systeme sind, die sich entwickeln. Ich selber bin ein System, wir beide sind ein System. Und im Laufe des Lebens verändern wir uns, entwickeln wir uns.
In Seminaren und Einzelstunden lernen die Paare hier, sich den Problemen zu stellen. Eine Übung: Mit geschlossenen Augen sollen sie den Partner in Ton modellieren. Thomas formt zum Erstaunen seiner Frau Maria einen Boxer.
Ist auch so das, was die Figur da ausdrücken soll, so die gerade in der kommt und die dann sagt so, bis hierher und nicht weiter und das bin ich.
Also Ihre Distanz?
Ich werde auf Distanz gehalten.
Sie wollen Distanz?
Nein, ich werde auf Distanz gehalten.
Von Ihrem Gegenüber?
Von Maria, die ich gesehen habe, so.
Das bin ich jetzt.
Ja, das bist du.
Also ich kann das nachvollziehen. Das ist, ich glaube, dass wirklich, dass das so im Moment unsere Situation ist. Ich war ein bisschen erstaunt, aber bei mir ist das auch, also als ich jetzt meine Figuren geformt habe, da war das auch irgendwie so ein bisschen drin. Dieses, eigentlich haben wir ein ganz gutes Miteinander und irgendwie läuft es aber so nebeneinander her. Also ich merke jetzt nicht so heftig wie ein Boxer diese Distanz, das merke ich nicht, aber dass da eine Distanz ist, das sehe ich wohl auch.
Bewegungstherapeutin Petra Dinkhoff geht mit den Teilnehmern nach draußen. Hier sollen die Paare lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen.
Aggressionen sollen kontrolliert eingesetzt werden. Diese Übung soll das trainieren. Und auf der anderen Seite nochmal dran denken, diejenigen, die also anfangen und die Aggression äußern, benutzen diesen Stock wie eine Waffe. Und auch da muss ich mich wieder erst zunächst auf mich konzentrieren, meinen Stand spüren, dann fixiere ich diese gedachte Waffe, schaue auf die Waffe und als nächstes gehe ich in Blickkontakt zu meinem Partner, mit dem ich das mache. Und es geht um eine kontrollierte Aggression.
Ja! Ja! Ha!
Das ist einfach auch eine andere Form Aggression, die auch mal noch auftaucht, einfach Ausdruck zu geben und auch zu merken, die darf da sein und zu merken, wir können auch anders damit umgehen.
Also ich habe gemerkt, das macht mich nicht aggressiv, sondern wenn ich aggressiv bin, werde ich das los. Also und ich brauche das nicht auf meinen Mann, weiß ich nicht, zu schlagen, sondern das bleibt irgendwie im Stock hängen.
Cornelia und Rainer Westerhoff wollen nicht, dass ihre vier Kinder unter der Trennung leiden. Vielleicht gibt es doch noch eine letzte Chance.
Ich bin zu einer Rechtsanwältin gegangen, um mich zu erkundigen, welche Ansprüche die Kinder und ich haben. Und dann habe ich überlegt, was bedeutet das nun wirklich ganz konkret, wenn wir uns scheiden lassen? Wie sieht mein Leben dann aus? Und dann habe ich nochmal nachgedacht über das, was wir miteinander geschafft haben. Und mir ist nochmal bewusst geworden, dass es auch eine gute Zeit war, neben all den Schwierigkeiten. Und dann bin ich ins Nachdenken gekommen, gibt es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit, diese Beziehung zu retten?
Ich unterbreche mal ganz kurz, weil jetzt eine ganz wichtige Sequenz kommt. Überhaupt nicht gestellt. Da war nur der Kameramann mit dabei und das Paar und ich. Sie erinnern sich, dass ich vorhin gesagt habe, wir können Altes nicht wegmachen, wir müssen Neues hinmachen. Bei der Frau gibt es so eine Szene, dass sie als Kind gar nicht wertgeschätzt worden ist. Gar nicht, und deshalb auch gar nicht die Erfahrung hat, der Mann erzählt ihr was oder auch nicht. So, und ich greife da gleich ein. Ich mache ihr was Neues vor, wie sie sich anders verhalten kann. Also es ist eine Gefahr, weil das so wirklich ein bisschen anrührend ist oder komisch ist, dass man lacht, weil es auch was Berührendes ist. Konzentrieren Sie sich mal ganz auf das, was Sie erleben. Dann werden Sie erleben, wie in der Frau etwas Neues passiert, wie ein neues Muster gebahnt wird, ein neues grünes Muster, sich zu verhalten. Und sie wird anschließend auch sagen, da fragt die Redakteurin, was machen Sie damit? Ja, ich werde mir jetzt Zettel an den Kühlschrank hinkleben mit dem Hinweis. Also eine ganz spannende und sehr wertvolle Szene, die Sie jetzt sehen.
Zu diesem Zeitpunkt beschließt das Paar mit professioneller Hilfe, seine Ehe zu retten. In der Beratungsstelle in Hagen machen sie bei Dr. Rudolf Sanders eine Einzeltherapie. Der Experte hilft Paaren kostenlos. Einmal pro Woche arbeiten die Westerhoffs nun konkrete Streitereien auf. Scheinbar banale Alltagsprobleme. Rainer hat vergessen, Cornelia von einem Termin zu erzählen. Als er danach zu Hause von dem Abend berichten will, reagiert sie gereizt.
Ja, und dann war der Abend. Dann komme ich nach Hause und erzähle das. Ja. Und Cornelia, was? Wie? Hast du mir gar nichts von gesagt? Und da will ich auch nichts von wissen. Da brauchst du mir jetzt nichts von erzählen. Cornelia war dann sauer. Ich habe das richtig gemerkt. Sie war richtig getroffen.
Getroffen, das ist ja das richtige Wort.
Was hat dich getroffen?
Was ja, es war so ein Anspruch. Mir kam ein Anspruch entgegen. Nun hör mir zu, ich bin so begeistert. Und da habe ich gedacht, da spiele ich jetzt diesmal nicht mit.
Also, dann lass uns den Film doch nochmal zurückdrehen. Stell dir vor, Rainer kommt begeistert wieder und sagt:
Ich war gar nicht begeistert.
Du warst gar nicht.
Das sollst du von
und
dir,
Rainer. War der Abend auch nicht.
Du warst begeistert.
Na, ich meine, wovon soll ich denn begeistert
gewesen sein? Du wolltest davon erzählen.
Mir gegenüber warst du begeistert von dem, was du erlebt hast. Vielleicht einfach erfreut,
dass du... Du weißt doch gar nicht, was ich erlebt habe.
Das ist bei mir angekommen.
Und sie hat festgestellt, irgendwas passiert bei mir.
Eben, warum mache ich dieses ganze Theater?
Warum machst du das?
Nein, stopp, das ist völlig uninteressant. Cornelia will das Theater nicht machen. Ich zeige dir mal noch was Neues. Ja. Ich muss einfach mal sagen, Rainer, ich finde das unheimlich schön, dass du mir davon erzählst. Kannst du mal probieren? Einfach mal die so. Also, ich mach's immer vor, ne?
Ja.
Also, Rainer, ich finde das unheimlich schön, dass du mir mal davon erzählst. Das tut mir so richtig gut.
Ich will es ausprobieren.
Probier's.
Rainer, ich finde das sehr gut, dass du mir davon erzählst.
Ja?
Sehr schön, Conny.
Jetzt fragst du auch, was passiert bei dir.
Ich weiß gar nicht, was ich da noch sage.
Lass ihn doch, lass ihn erstmal. Im Moment macht's erstmal was mit dir. Was macht's denn mit dir?
Jetzt ab.
Ist fast so ein bisschen, als wenn da so ein Damm wäre, der da anfängt zu brechen.
Ein Damm, der am...
Aber was ihr sagt.
Also, ist schon heftig.
Schon heftig.
Obwohl ich da nur so einen einfachen Satz sage.
Aha. Ein Damm, der auf einmal bricht. Fühlt sich das sehr gut oder schlecht an?
Erstmal nur ungewohnt. Ich weiß nicht, was danach kommt.
Was befürchtest du denn? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte?
Ich kenne sowas, so ein Gefühl, dass der andere dann im Mittelpunkt steht und ich bin auf einmal nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, ja, davor habe ich Angst.
Menschen sind so auf das Negative fixiert, was als nicht so gelingt. Und das blende ich einfach mal so aus. Das heißt, hat auch eine Rolle, wo kommt sowas her. Aber es ist nicht so, dass wir da tief schürfend reingehen würden, sondern eher so gucken, das so nutzen. So, so hast du es immer bisher gemacht, dann lass uns mal was anderes ausprobieren. Und wie fühlst du dich dabei? Aha, ist besser, okay. Dann mach das doch so weiter.
In mühsamer Kleinarbeit und unzähligen Einzelstunden nähern Rainer und Cornelia sich langsam einander an. Eine schmerzhafte und anstrengende Angelegenheit. Auch zu Hause muss das Paar an der Beziehung arbeiten.
Wir trainieren wirklich Sachen ein. Es ist nicht nur eine Sache, die jetzt aus dem Gefühl kommt, sondern ich erinnere mich. Ich werde mir einen Zettel in die Küche hängen und darauf steht: Schön, dass du dich mitteilst. Und ich gebe mir Hilfen. Und dann kann ich mich erinnern daran, wenn mal wieder so eine krause Situation kommt. Und ich denke, es wird dadurch auch besser. Und vor allen Dingen wird es anders. Das ist mir noch wichtiger. Es wird anders.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass das alles easy ist. Man geht hier hin und dann hat man das in der Tasche. Also es ist schon manchmal anstrengend noch mit meiner Frau. Und mit mir.
Mit dir.
Ja, das ist so. Ich denke, das wird auch bis zum Lebensende so bleiben. Aber ich habe mich entschieden, ich tue das, weil sie mir so wichtig ist. Und gehe eben nicht weg. Oder meine, es ist irgendwo anders leichter.
Ausgefüllt nochmal.
Viele Therapiestunden liegen hinter Rainer und Cornelia Westerhoff. Zeit für eine Zwischenbilanz. Wieder einmal haben sie einen Fragebogen ausgefüllt, um festzustellen, wie es um die Beziehung steht. Doch diesmal fällt das Ergebnis anders aus.
Bei dir und bei dir. Wenn ich mir mal angucke, wie viele Probleme ihr vorher nicht lösen konntet und wie ihr jetzt lösen könnt. Also bei Rainer waren es vorher 3 Probleme und das sind jetzt 0. Bei Cornelia waren es 8 und die sind jetzt auch 0. Das heißt nicht, dass ihr jetzt keine Probleme mehr habt. Aber ihr seid jetzt in der Lage, darüber zu sprechen und sie auch zu lösen. Also Problemlösekompetenz nennt man das. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht.
Ich bin überrascht. Ich konnte mich nicht mehr so ganz erinnern, welche Antworten ich angekreuzt hatte beim ersten Fragebogen. Ich merke ja bei einem Miteinander, dass mein Verständnis gestiegen ist für meinen Mann. Und ich habe Ideen, wie ich was anders machen kann. Das ist mir sehr hilfreich.
Ja, ich bin auch total überrascht, wenn man das dann so sieht. Ich kann mich natürlich an den Bogen nicht mehr so erinnern. Das ist, aber es ist, denke ich, besser geworden. merke ich ja auch.
Hat es denn bis jetzt was gebracht, die Party noch über zu sagen?
Auf jeden Fall.
Was?
Ja, unsere Freizeitgestaltung ist besser geworden. Da hatten wir ja Probleme, die Kommunikation, was auch immer wieder ein großes Problemfeld war, ist auch besser geworden, das Verständnis füreinander.
Die meisten Paare sind nach 2 Jahren Therapie so weit, dass sie es wieder miteinander versuchen wollen. Über 50% der Eheleute, die zu Dr. Sanders kommen, bleiben nach der Therapie zusammen. Auch bei Rainer und Cornelia sieht es gut aus. Bald werden sie die Termine bei Sanders nicht mehr brauchen. Die Ehe, die am Ende schien, ist gerettet. Auch die Kinder merken das deutlich.
Da war irgendwann ein Moment, wo ich wusste, jetzt gehen sie doch nicht auseinander. Das war echt total toll. Ich weiß nicht, hat sich alles wieder zusammengefügt und ich wusste, ja, ich werde meine Brüder doch noch ganz lange jeden Tag sehen. Fand ich toll, weil wir sind ja eine große Familie und die auseinanderzureißen.
Also ich schreie nicht mehr so oft wie früher, also davor. Und die reden auch leiser miteinander, wenn sie zusammen sind. Früher, die machen im Rahmen in der Woche immer so, was sie ja so in der nächsten Woche machen und so. Und vorher war das dann immer, dass sie dann immer laut wurden. Und jetzt passiert das nur einmal im Monat, dass sie dann laut werden oder weniger sogar. Schon schön.
Rainer und Cornelia wollen es gemeinsam schaffen, nicht mehr weglaufen und das Glück in einer neuen Partnerschaft suchen. Meist bringt das auch nichts, weiß Dr. Sanders.
Die Scheidungsrate in der Zweitehe bzw. in der Drittehe steigt an. Also im Moment tendiert ja die Scheidungsrate etwa in Großstädten auf 50%. In der Zweitehe liegt es bei 70%, in der Drittehe bei 80%. Also frage ich mich, gut, wenn das mal der oder so, wenn das dein Programm ist, okay, aber das wollen die Leute nicht. Man will ja, also das Zusammenleben in Ehe und Partnerschaft hat eine in allen Umfrageergebnissen einen ganz großen Stellenwert.
Endlich sind die Westerhoffs wieder eine glückliche Familie. Das gemeinsame Frühstück verläuft jetzt friedlich, ohne Streitereien der Eltern. Besonders die Kinder, der 16-jährige Ruben, der 18-jährige Adrian, Ilka und Nesthäkchen Judith sind erleichtert, dass ihnen ein trauriges Schicksal als Scheidungskind erspart bleibt. Beispiele aus dem Freundeskreis gibt es genug.
Kennst du denn Kinder, bei denen das so ist, dass die Eltern sich getrennt haben?
Ja, also ganz viele. Und ich bin auch total froh, dass das bei uns nicht so ist. Weil das ist eigentlich heute Standard schon. Das ist eigentlich anormal, wenn Ehepaare noch zusammen sind. Ist traurig, aber ist so.
Natürlich ist nicht alles nur harmonisch. Ab und zu gibt es immer noch Streit.
Wenn sie streiten, dann nicht so häufig, fast überhaupt nicht so. Und dann setzt sie sich eigentlich auch danach hin und reden darüber und alles ist viel besser geworden.
Ja, die schreien nicht.
Schön. Da tragen sich mehr. Und wie ist das Gefühl für dich? Bist du da froh drüber oder sagst du, wer weiß, ich traue dem Frieden noch nicht?
Doch, ich bin schon froh drüber. Dass sie nicht mehr so viel schreien.
Glaubst du, es hält?
Ja.
Ja, wir haben gerade überlegt, dass es ja die Silberhochzeit gar nicht mehr so lang ist, noch 5 Jahre. Das wollen wir auf jeden Fall erleben.
Und miteinander feiern. Und was mir so wichtig ist, ich habe wieder Hoffnung so, dass es weitergeht und dass wir es miteinander schaffen und dass es uns beiden Spaß macht, das Miteinanderleben. Nicht nur gezwungenermaßen zusammenbleiben, sondern wir haben, glaube ich, gelernt in den letzten 9 Jahren einander zu schätzen. Zu schätzen auch, was wir aneinander haben. Die Persönlichkeit des anderen wieder neu zu entdecken und zu wissen, wie der andere ist und ihn stehen zu lassen. Auch in der
Liebe da, würdet ihr sagen?
Ja, ich habe ja mal an einer Stelle gesagt, so die Liebe war am Ende. Es ist wieder neu, so jedenfalls bei mir, aufgeflammt. Und das finde ich sehr schön.
Bei mir ist auch Liebe da, für meine Frau.
Auch bei Maria und Thomas Griese hat sich der Kampf um die Ehe gelohnt. Wie Cornelia und Rainer haben sie es gemeinsam mit Dr. Sanders geschafft. wollen es nochmal miteinander versuchen. Nach 2 Jahren Therapie und vielen Auseinandersetzungen freuen sie sich jetzt auf ihre gemeinsame Zukunft, schmieden wieder Pläne. Daran hat keiner von beiden vorher geglaubt.
Ich denke, auch zwischendurch war nicht mehr viel, wo ich sagen würde, das ist ein Partner.
Das war eine Zweckgemeinschaft.
Ist jetzt schon, dass wir sagen, so, das ist jetzt ein guter Weg, neu miteinander durchzustarten und ja, wieder anders ein Vertrauen zueinander zu haben.
Also ich finde das ganz toll, dass, dass ich jetzt wieder so viel Vertrauen in die Partnerschaft haben kann, dass wir sogar dieses Wagnis eingehen, halt eben zusammen ein Haus bauen zu wollen. Das hat auch irgendwie Symbolcharakter, glaube ich. Ja, was Gemeinsames jetzt auch schaffen. Und ich traue uns das auch jetzt wieder zu. Also es hat Zeiten gegeben, da sage ich, ein Haus würde ich im Leben nicht bauen mit dem Kerl. Ich glaube, dass wir das schaffen.
Also die beiden wohnen jetzt schon lange in ihrem Haus und Rainer und Cornelia haben, also Cornelia bis vor einem Jahr in unserem Netzwerk Partnerschule, also etwa 300 ehemalige Ratsuchende treffen sich immer noch regelmäßig in kleineren Gruppen, alte Kurse, die stattgefunden haben. Da hat sie unseren, war sie Geschäftsführerin, Schriftführerin in unserem Netzwerk Partnerschule und er hat sehr lange eine Männergruppe koordiniert, die sich immer einmal im Monat in der Beratungsstelle getroffen haben. Mein Vorschlag ist, wir haben jetzt gleich 20 vor, ganz kurz wieder austauschen und gucken, welche Fragen sind noch da. Dann könnte ich einfach noch die eine oder andere vielleicht beantworten. Einfach kurz mal gucken, gibt's oder welche Fragen sind da. Okay, ich eröffne. Gibt es welche Fragen? Wer mag noch eine Frage stellen?
Alle schon müde.
Wir können auch Schluss machen. Wir müssen jetzt keine Fragen. Es war ja auch viel Input. Sie haben fleißig diskutiert. Da vorne gibt es noch eine Frage.
Ich hoffe, ich kann das richtig formulieren. Also, was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass Sie, was ja die Liebesfalle ist, sind ja die frühkindlichen Traumen oder Störungen, ja, wie auch immer. Und das heißt, Sie gehen da nicht drauf ein, tiefer, sondern gehen dann wirklich in das neue Verhalten rein.
Genau.
Das ist so der Hauptansatzpunkt.
Ja, sehr
so habe ich das verstanden.
Sehr gut, ja? Sehr gut, genau. Weil es auch wenig bringt, alte Traumen bewusst zu machen, weil ich dann nur Netzwerke im Gehirn neu aktiviere. Was wir vorhin gemacht haben, Sie erinnern sich an die Standübung, da gibt es so dieses Pendeln, rechts und links und vor und zurück. Allein damit, das weiß ich aus der Traumatherapie von dem Peter Levine, auch damit kann ich, ohne dass ich überhaupt auf das Trauma groß eingehe, schon Heilung induzieren. Oder natürlich bedeutet es auch, wenn ich überhaupt darüber sprechen kann, also ich sag mal die Sache mit dem sexuellen Missbrauch, das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, mit der sexuellen Gewalt, die da Menschen erfahren haben, allein, dass ich die Erfahrung mache, ja, da gibt es einen Kreis und die glauben mir das. Allein das bringt schon, ja, Heilung, ohne dass ich, ja, das ist ganz wichtig, ne? Aber das wird jetzt nicht intensiv bearbeitet und was weiß ich, sondern es wird Neues zur Verfügung gestellt, neue Netzwerke, diese roten, grünen Muster, die stärker sind und die dann das Alte viel besser verarbeiten lassen.
Aber das ist genau die zentrale Sache, neue Muster. Früher, die ich nicht, also ich sprach von der Syntax und Grammatik, die wir lernen in nahen Beziehungen. Das ist wirklich der Schlüssel zum Verstehen und dann, was Sie vorhin nur sagten, genau es zu verstehen und dann neues Verhalten zu lernen. Das heißt, mit dem Rahmen, den wir zur Verfügung stellen, wo ich von mir erzähle, auch wo ich Schwertkampf mache, dadurch wird dem Kortex, einem Teil im Gehirn, Neues zur Verfügung gestellt. Und das rufe ich dann ab in anderen Situationen. Das ist wirklich für mich faszinierend. Ich erlebe ja beim Netzwerk Partnerschule, wenn wir einmal im Jahr das Treffen machen, am 3. Adventssonntag, und ich
Ratsuchende sehe, die vor 10, 20 Jahren mit dabei waren, oder erlebe, dass zum Beispiel drei Paare immer noch jedes Jahr, seit vielen Jahren, jedes Jahr 365 Euro spenden, ja, dann ist das ein Zeichen, dass das sehr wirksam ist. Okay, ich danke ganz herzlich für die Einladung hier.
Ja, ich danke natürlich
für die Bereitschaft. Und was mir wichtig ist, dass Sie mitnehmen, es lohnt sich, um die Liebe zu kämpfen, da was für zu tun. Herzlichen Dank.
Danke, ein wichtiges Ding war das für uns heute Abend und wollen auch am Ball bleiben. Und ich darf gleich Sie einladen für den nächsten Termin. Das ist am 3. Februar, ein ganz ein anderes Thema. Und zwar, wir sind auch sehr diesem Jahr interessiert, das Thema Frieden tiefer zu reflektieren. Und es gibt einen Bochumer Forscher, der hat in der Nazizeit einiges entdeckt an Persönlichkeiten aus Bochum, die damals Widerstand geleistet haben. Und er möchte diese Gestalten uns näher bringen, in dieser Zeit der Verfolgung auch der Kirche. Und Clemens Kreuzer hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und wird uns dieses Audio gestalten. 3. Februar. Und dann gibt es hier auch die gedruckten Programme wieder für das kommende Jahr. Und wir haben interessante Themen, noch mehrmals zum Thema Familie, Ehe und Familie, aber auch zum Thema Frieden. Und das Interessante wird sicher dann sein, mit dem Bischof von Speyer, der A.B. Stock referieren wird. Denn er ist ein großer Friedensapostel gewesen seiner Zeit und auch in Bochum wird es eine Ausstellung geben über Franz Stock, Abe Stock, und es wird auch eine Seelsprechung erwogen. Es gibt schon sehr viele Fortschritte in dieser Richtung. Aber diese Persönlichkeit von Abe Stock möchte uns inspirieren, dass mehrere Menschen aus der Gesellschaft sich des Friedens annehmen und bereit sind, etwas dafür zu wagen auch. Danke und einen guten Abend.